Ich freue mich sehr, dass ich hier wieder predigen darf. Es ist schon länger her. Ich wollte euch eigentlich auch ein schönes Experiment mitbringen zu dem Bibeltext, über den ich heute mit euch reden möchte. Das hat leider aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr geklappt. Doch dann ist mir eingefallen, dass dieser Bibeltext, über den ich heute predigen darf, war tatsächlich im Studium, im ersten Studienjahr, der Bibeltext, über den ich meine erste kleine, kurze Probepredigt vor meinen Kommilitonen halten durfte. Und mir ist dann eingefallen, dass ich dazu ein Video gemacht habe, mit genau dem Experiment, was ich eigentlich live heute machen wollte. Von daher bekommt ihr leider nicht das Live-Experiment, sondern das Video dazu von vor, lasst mich kurz überlegen, 12 Jahren. von daher, meine technischen Mittel damals waren auch etwas begrenzter, von daher vergebt die Qualität. Aber ich möchte euch die Stelle vorlesen aus Matthäus 7, Verse 24 bis 27 und wir können dabei das Video sehen. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Dieses Gleichnis vom klugen und törichten Hausbau ist vermutlich eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu. Viele von uns haben es schon früh gehört, einige wahrscheinlich schon vor Jahren oder sogar Jahrzehnten im Kindergottesdienst. Und wir wissen, wer auf Gott baut, der baut auf festen Grund, stabil, unerschütterlich. Wer nicht auf Gott hört und nicht auf ihn baut, der baut auf Sand und das geht bekanntlich nicht gut aus. Doch dieses Gleichnis ist nicht nur sehr bekannt, es ist außerdem auch der allerletzte Abschnitt in der Bergpredigt. Und mit diesem Gleichnis schließt Jesus diese große Lehrrede ab und dementsprechend ist das heute auch der letzte Teil unserer Predigtreihe zum Grundgesetz der Christen zur Bergpredigt. Und es ist wesentlich, meiner Meinung nach, sich zu Herzen zu nehmen, was Jesus hier in diesem Gleichnis seinen Zuhörern mitgibt, zum Abschluss der Bergpredigt. Und Jesus setzt dieses Gleichnis nicht einfach so an den Schluss. Er macht das ganz bewusst. Und er ermahnt seine Zuhörer, dass es nicht ausreicht, seine Predigt einfach nur gehört zu haben und sie toll zu finden. Noch viel wichtiger ist es, auch danach zu handeln. Was haben wir also in den letzten Wochen aus der Bergpredigt gelernt? In den Seligpreisungen, da haben wir ganz am Anfang der Bergpredigt gehört von dem Segen, der unter anderem auf die wartet, die sanftmütig sind, die barmherzig sind, die Frieden stiften. Wir sollen Salz und Licht für die Welt um uns herum sein, für die Gesellschaft. Und das nicht nur passiv, indem wir sagen, Herr, bitte leuchte durch mich und lass mich ein Zeugnis sein, sondern aktiv, dass wir gehen sollen, dass wir wirklich den Menschen Licht bringen sollen in ihrer geistlichen Dunkelheit. Jesus hat den Menschen in seiner göttlichen Autorität die Gedanken des Vaters zu einzelnen Gesetzen, die sie schon gut kannten, ausgelegt. Es genügt nicht, keinen tatsächlichen Mord zu begehen, sondern wenn du jemanden, du Idiot, an den Kopf wirfst, dann verurteilst du dich bereits in Gottes Augen genauso wie bei einem Mord. Ehebruch beginnt nicht erst bei der Tat, sondern schon in den eigenen Gedanken. Wir sollen auf Gewalt, die uns angetan wird, oder Ungerechtigkeit nicht mit Gegengewalt antworten, sondern unsere Feinde lieben und für die beten, die uns Unrecht tun. Wir sollen auch nicht vor anderen Christen mit unserer Frömmigkeit prahlen, sei es jetzt beim Gebet oder beim Fasten oder damit, wie viel wir spenden, sondern wir sollen demütig sein. Unseren Willen sollen wir immer dem des Vaters unterordnen und auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, so wie der Vater uns vergibt und auch damit der Vater uns vergibt. So beten wir es regelmäßig im Vater unser. Wir dürfen und sollen unsere Sorgen auf ihn werfen und loslassen. Und es steht noch vieles mehr in der Bergpredigt, was wir nicht in diesen Predigten behandeln konnten. Und ich möchte euch einladen, sie einfach nochmal komplett durchzulesen. Es ist nicht so viel, es sind einfach nur 3 kurze Kapitel. Aber es steckt so viel drin, so viel Weisheit, so viel Autorität Jesu und so viele Sachen, die wir aus eigener Kraft eigentlich gar nicht schaffen können. Wo am Anfang der Bergpredigt eine große Einladung in Form der Seligpreisung steht, da steht am Ende nun die Ermahnung. Die Ermahnung, das Gehörte jetzt auch in die Tat umzusetzen. Doch wie genau wir das alles schaffen können, was Jesus hier von uns fordert, das bleibt in dieser Bergpredigt erst einmal verborgen. Doch es wird jetzt schon klar, dass es zwar wichtig ist, natürlich, dass wir Jesu Worte hören. Doch noch viel relevanter ist es, wie wir darauf reagieren. Viele Menschen hören Jesu Worte, damals wie auch heute. Doch was vor dieser zerstörerischen Flut aus dem Gleichnis rettet, wirklich rettet, ist das Tun der Worte Jesu, das Umsetzen. Doch was ist eigentlich diese Flut, die Jesus hier beschreibt, dieses Unwetter? Wenn Jesus hier von einem Wolkenbruch und einem Sturm spricht, dann hatten die Leute mit Sicherheit damals nicht vor Augen ein heftiger Regen, den man aus dem gemütlichen Haus drinnen in der warmen Stube draußen beobachten kann, der im gut ausgebauten Kanalisationssystem schnell versickert und an sich am Ende doch relativ wenig Schaden verursacht. Das ist Sturm, wie wir ihn heute kennen. Doch was die Menschen damals im Kopf haben, das waren die Herbst- und Winterregen Israels. Die waren tückisch. Da hat es plötzlich in Massen geregnet. Und zwar so viel, dass die recht trockene Erde kaum etwas davon aufnehmen konnte. Das Ergebnis waren Sturzfluten, die durch diese Wassermassen, die kamen, in den Tälern und Schluchten sich ihren Weg bahnten und alles mit sich rissen, was nicht nied- und nagelfest war, was nicht wirklich gut gebaut war. Die Menschen hatten also eine echte Naturgewalt, eine echte potenzielle Katastrophe vor Augen, die auch sehr leicht lebensbedrohlich werden konnte. Und wenn Jesus von dieser Flut hier in diesem Gleichnis spricht, dann ist es meiner Ansicht nach durchaus gerechtfertigt, in dieser Flut und dem Sturm auch die Herausforderung und den Druck des Lebens in dieser Welt zu erkennen und zu sehen. So wird dieses Gleichnis meiner Erfahrung nach meistens ausgelegt. Und das ist auch gerechtfertigt. Denn die Lehren Jesu aus der Bergpredigt, die haben gerade auch praktische Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser normales Leben. Um mal 2 Beispiele zu nennen, wie wir mit unseren Feinden umgehen, hat gewaltigen Einfluss darauf, wie wir in Konflikte gehen und wie wir vor allem auch aus Konflikten wieder herauskommen. und wie die Beziehung zu dem Feind in Anführungszeichen danach aussieht. Und wenn wir das Augenmerk bereits darauf legen, andere Frauen oder Männer nicht mit begehrlichen Gedanken überhaupt anzusehen, dann ist das ein Segen für die eigene Ehe und schenkt ganz andere Freiheiten, als wenn man nur versucht, die Tat des Ehebruchs zu vermeiden. Und doch ist es meiner Meinung nach auch nicht das Einzige, ja nicht mal das Hauptsächliche, was Jesus hier mit dieser Flut meint. In den Versen davor, vielleicht habt ihr das auch schon öfters gehört, bei der Bibel ist es immer ganz wichtig, auf den Kontext zu achten. Mein Dozent hat damals immer gesagt, Kontext ist King. Deshalb, wenn wir uns den Kontext anschauen, in den Versen davor, geht es auf unterschiedliche Weise um das Gericht Gottes. Vers 14, Kapitel 7, Vers 14, wie eng ist das Tor, wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Vers 19, jeder Baum, der keine Frucht bringt, keine guten Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und Vers 21, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wenn wir auch ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass dieser Vergleich des Gerichts Gottes mit einer stürmischen Flut oder einem großen Unwetter nicht neu ist. Wir finden Ähnliches in Hesekiel 13. Oder auch in Jesaja 28, wo sogar in dieser Stelle von einem festen Fundament, einem felsenfesten Grund die Rede ist, den Gott selbst gelegt hat, um vor seinem Gericht zu retten. Und so ist es, denke ich, relativ klar, dass Jesus hier bei der Flut in diesem Gleichnis mindestens auch an das Gericht denkt, an das Gericht Gottes, dem wir alle irgendwann gegenübertreten werden. Doch was bedeutet das für uns jetzt? Was will Jesus uns hiermit sagen? In dieser ganzen Rede Jesu, also in der ganzen Bergpredigt, wird deutlich, dass Jesus hier nicht einfach als Lehrer seiner Zeit redet. Das habt ihr, denke ich, auch alle erkannt. Er ist nicht nur ein bekannter, vielleicht sogar besonders begabter Rabbi, also Lehrer. Er ist auch nicht nur ein außerordentlich bewanderter Schriftgelehrter, der die Worte Gottes aus der Heiligen Schrift für Menschen auslegt. Er ist nicht einmal lediglich ein Prophet, der Gottes direkte Anweisungen weitergibt und die Menschen aufgrund dieser Anweisung ermahnt und ermutigt. Nein, Jesus spricht hier in seiner eigenen göttlichen Autorität. Jesus sagt in der Bergpredigt mehrfach, ihr wisst, dass es heißt, zitiert einen Bibelvers und fährt dann fort mit, ich aber sage euch. Damit stellt er sein eigenes Wort dem der Heiligen Schrift, der Bibel, des Wortes Gottes gleich. Er ersetzt es nicht. Das sagt er auch ganz klar. Er hat gesagt, ich bin nicht hier, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Aber er nimmt auch für sich in Anspruch, dass seine Worte die gleiche Autorität haben wie dieses Buch, zur damaligen Zeit nur das Alte Testament. Und auch in diesem Gleichnis hier ganz konkret, da sagt er nicht, wer auf Gott vertraut oder wer die Bibel ernst nimmt, wird vor dieser Flut gerettet. Sondern er sagt, wer auf meine Worte hört und tut, was ich sage. Und das ist auch den ersten Hörern Jesu aufgefallen. Nach seiner Rede heißt es in den Versen 28 und 29, als Jesus seine Rede beendet hatte, da war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Die Rettung vor dieser Flut liegt also ganz klar bei Jesus. Die Rettung vor dem Gericht liegt in Jesus Christus. Und nun liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Männern, dem Klugen und dem Unvernünftigen oder Törichten, ja nicht darin, dass Jesus dem einen etwas offenbart hätte und dem anderen nicht. Jesus richtet dieses Gleichnis an alle seine Zuhörer, damals wie heute. Der Unterschied liegt aber darin, was wir mit dem Gehörten tun. Schenken wir Jesus nur in Anführungszeichen Glauben oder haben seine Worte auch Auswirkungen und Einfluss auf unser Leben? Sind wir nur begeistert von dem, was Jesus hier gesagt hat, enthusiastisch und sagen, hey, das war richtig cool, das hat mich voll angerührt, ich gehe hier richtig berührt und bereichert weg? Oder setzen wir das auch um, was er sagt? Die gleiche Frage könnte man sich übrigens auch nach jeder Predigt sonntags stellen. Aber das nur nebenbei. Unvernünftig oder töricht bedeutet gerade im biblischen und im weisheitlichen Kontext nicht einen Mangel an Verstand. Dieser Mann hier, von dem Jesus spricht, der war nicht einfach dumm. Unvernünftig bedeutet ein Mangel an rechter Gotteserkenntnis. Der Theologe und ehemalige Pfarrer Gerhard Meyer drückt es folgendermaßen aus: Der törichte Mann gibt sich also wie ein echter Nachfolger Jesu, ist aber innerlich nicht mit Jesus verbunden und ungehorsam, weil er Jesu Worte nicht tut. Im Bild gesprochen, der törichte Mann baut sein Haus auf den Sand. Das heißt, auf ein falsches Fundament. Falsch also ist das bloße Hören, mag es auch noch mit so großer Leidenschaft geübt werden. So wird jemand am Ende also komplett scheitern, wenn wir zwar behaupten, Jesus nachzufolgen, doch seine Worte in uns nicht Wurzeln schlagen und eine Veränderung unseres eigenen Verhaltens bewirken. Wenn wir immer noch an sündigem Verhalten festhalten, obwohl wir wissen, dass es falsch ist, dann wird unser Lebenshaus letztendlich zerstört werden. Nun könnte man natürlich sagen, hey, ich stimme dir ja vollkommen zu, aber was Jesus hier sagt in dieser Bergpredigt, das sind so hohe Anforderungen, das kann man gar nicht erfüllen. Das Gesetz Moses, ganz am Anfang der Bibel hier, das hatte schon einen hohen Standard. Doch Jesus setzt echt nochmal einen drauf. Und er setzt hier einen Maßstab, den wir aus uns heraus überhaupt nicht erreichen können. Wie soll das also gehen? Und ich glaube, wenn wir die Bergpredigt mit einem ehrlichen Herzen lesen, dann bin ich sicher, dass jeder von uns etwas entdeckt, wo er nicht den Maßstäben Jesu entspricht. Also mir geht es definitiv so. Und jeder von euch darf das gerne auch für sich prüfen. Aber wie ist es dann möglich, das zu tun, was Jesus hier sagt? Jesus spricht ja hier von einem klugen Mann, der das tut. Es muss also irgendwie möglich sein. Wenn wir die Aussage zu diesem unvernünftigen Mann, zu dem Törichten, auf den Klugen übertragen, dann bedeutet klug oder einsichtig, dass er Jesus als den Messias, den Retter, erkannt und angenommen hat. Dass er sich ihm öffnet und bereit ist, sich von ihm verändern zu lassen. Auch wenn die Bergpredigt selbst noch keine direkte Antwort auf die Frage gibt, wie wir diesen Anforderungen Jesu gerecht werden können, so ist das hier doch ein Hinweis darauf. Und wenn wir uns das ganze Evangelium anschauen, dann erkennen wir, dass der Messias Jesus Christus nicht nur der menschgewordene Sohn Gottes ist, sondern dass er auch sein Leben für uns gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Und daran wollen wir uns auch nachher im Abendmahl auf ganz besondere Weise erinnern. Und er hat sein Leben gegeben, damit wir Vergebung bekommen und damit wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Ohne Jesus sind wir Sünder und für immer von Gott getrennt. Doch mit ihm, da haben wir Zugang zum Vater, zu Gott selbst. Wir haben Vergebung für unsere Schuld und wir haben die Zusage für ewiges Leben, für diese Rettung aus diesem Gericht. Doch mehr noch, Jesus will uns selbst mehr und mehr in sein Ebenbild verwandeln. Er will uns formen, sodass wir mehr und mehr seine Charaktereigenschaften annehmen und die Sünde mehr und mehr hinter uns lassen. Diesen Prozess, den nennt man Heiligung. Das heißt, dass wir nicht nur von unserem Wesen her vor Gott heilig sein sollen. Das hat Jesus uns durch seine Vergebung und seine Auferstehung schon geschenkt. Wir stehen geheiligt vor Gott. Uns ist vergeben. Das ist Tatsache, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben. Aber Jesus will noch mehr. Jesus will, dass sich auch unser Verhalten und unser Charakter immer mehr heiligt und immer mehr seinem Charakter und seinem Verhalten entspricht. Und deshalb darf jeder von uns, ganz besonders auch ich selbst, immer wieder zu Jesus kommen, immer wieder um Verzeihung bitten. Auch und gerade, wenn es sich immer wieder um das Gleiche handelt. Er hat immer offene Arme für uns. Ich darf mich immer wieder Jesus zuwenden, Vergebung empfangen und mich ihm neu ausliefern. Und ich darf ihn bitten, weiter an mir zu arbeiten, damit mein eigenes sündiges Verhalten, das mir und anderen schadet und wehtut, abnimmt und immer weniger wird, bis ich es irgendwann ganz am Kreuz lassen kann und es dort hängen bleibt, wo Jesus dafür bezahlt hat. Und so werden wir immer mehr in der Lage sein, tatsächlich auch das zu tun, was Jesus hier und anderswo sagt und von uns verlangt. Nicht aus eigener Kraft, definitiv nicht, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt und der uns mehr und mehr verändert, hin zum Ebenbild Jesu Christi. Wenn wir es zulassen, wenn wir ihm folgen wollen, wenn wir bereit sind, dass das, was wir gehört haben, uns wirklich verändert, wenn wir bereit sind, uns von Jesus verändern zu lassen und uns ihm ganz und gar ausliefern. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bereits alles für uns getan hast, damit wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Wir danken dir, dass du alles gegeben hast, damit wir Vergebung bekommen dürfen und damit wir vor den Vater treten können. Wir danken dir, dass du alles für uns getan hast bereits, um uns aus dem Gericht zu retten und uns ewiges Leben zu schenken. Und doch sehnen wir uns danach, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, in unserem sündigen Verhalten stecken bleiben, sondern dass wir verändert werden, mehr und mehr in dein Ebenbild. Und Herr, wir bitten dich, dass du an uns arbeitest, dass du uns veränderst, dass du uns schleifst wie einen Rohdiamanten und dass du uns heiligst, dir zur Ehre. Herr, wir wollen uns dir ganz neu ausliefern. Wir wollen dich bitten, uns zu erfüllen mit deinem Geist und uns zu verändern von innen heraus. Und wir danken dir und preisen dich, dass du das Fundament dafür gelegt hast, auf dem wir sicher stehen dürfen und auf dem wir vor jeder Flut sicher sind, weil dein Wort gilt, dein Wort unerschütterlich ist und niemals vergeht. Amen.